Willkommen zum Hinter den Vorhang Podcast von mir, Dr. B. Judith Springer, Juristin, Kuratorin, Stadtforscherin, Yogalehrerin, Unternehmerin, Psychic Readerin und spirituelle Mentorin. Und das ist eine Show, in der wir zur Essenz der Dinge vordringen, um dir zu helfen, zurück zu dir zu finden. Hier gehen wir Stress in der Partnerschaft, im Beruf, in der Familie und deiner Gesundheit auf den Grund, um Perspektivwechsel zu schaffen und vor allem Frauen zu empowern, die sich irgendwo auf dem Weg verloren haben. Indem du Play drückst, hast du den ersten Schritt zu einem glücklichen Leben getan. Nimm meine Hand und lebe deinen Traum.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo.
Ihr hört schon, ich bin nicht alleine heute. Also ich freue mich erstmal total, hier zu sein, wieder bei euch, mit euch, für euch und so weiter. Und ich freue mich immer ganz besonders auf diese Momente, hier vor dem Mikrofon zu sitzen. Und das macht einfach immer so viel Spaß, mich auszutauschen mit mir für euch sozusagen. Und ich habe das Gespräch damals mit Nike so genossen, das ist ja meine älteste Tochter, für die, die die Podcast-Folge nicht gehört haben, empfehle ich ganz dringend, da nochmal reinzuhören. Ich glaube, es war die zweite Aufnahme, die ich überhaupt jemals gemacht habe.
Wirklich?
Ja, und bis heute die erfolgreichste, die am meisten runtergeladenste Folge. Und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit Nike alleine und
in letzter Zeit vor allen Dingen.
Ja, genau. Ja. Und wir hatten auch letzten Sommer mal eine Zeit, wo wir ganz, ganz intensiv zusammen waren und viel Zeit miteinander verbracht haben, weil Neil, keine Ahnung, wo die war.
Aber da mussten wir auch was reparieren. Das war nicht letzten Sommer, oder? Das war vorletzten Sommer.
Stimmt, ja, du hast recht. Was denn reparieren?
Na, unsere Beziehung ein bisschen wieder aufbauen.
Du gehst ja gleich voll ran.
Das klingt jetzt so brutal, aber.
Ja, das bezieht sich ja so ein bisschen auf die Podcast-Folge, die wir aufgenommen hatten, ne?
Ja.
Und aber auf jeden Fall ist Neil gerade total viel unterwegs und Jem auch. Und deswegen haben wir uns jetzt irgendwie so intensiver und wir fahren hier natürlich auch viel Auto. Am Freitag sind wir zusammen nach Berlin gefahren. Da haben wir dann immer viel Zeit, uns miteinander auszutauschen. Ich bin auch mit Nike mal so spontan an die Ostsee gefahren oder nach Polen an den Strand. Und ja, wir machen einfach gerne Roadtrips zusammen und das ist einfach total schön.
Ja.
Also da sage ich gleich nochmal was dazu, aber auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Nike. Ich freue mich total, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Und das Schöne ist ja, dass ich seit meinem Geburtstag zwei Mikrofone habe und wir nicht mal wieder bei den ersten Aufnahmen alle uns um so ein Mikrofon rumkrepeln mussten.
Das war sehr cracky.
Ja, das war wirklich cracky. Ja, also nochmal ein kleiner Recap für euch, die Nike nicht kennen. Wie gesagt, sie ist meine älteste Tochter. Du bist jetzt morgen fast, weil morgen hat nämlich Neil Geburtstag und wird 15 und du bist ja eigentlich genau bis auf so ein, zwei, drei Tage,
ein halbes Jahr. Also anderthalb Jahre.
Genau, ja. Anderthalb Jahre älter. Und deswegen bist du morgen dann fast 16,5.
Ich habe Angst.
Wovor denn?
Nee, ich freue mich eigentlich.
Ja,
die Zeit vergeht so schnell.
Du redest doch die ganze Zeit so, oh, ich freue mich so, wenn ich 18 bin.
Ja, freue ich mich auch. Aber trotzdem, also für mich fühlt sich so an, als wären wir noch so vor so zwei Monaten höchstens in Polen gewesen zu meinem Geburtstag.
Ja. Hey, das war doch nicht an deinem Geburtstag.
Natürlich waren wir da in Polen.
Ach so, ja gut, aber ich meine, als wir zusammen da in den Schrank gefahren
sind. Nee, aber ich meine trotzdem,
ja, stimmt.
Weil ich mich daran so gut erinnern kann.
Naja, auf jeden Fall, da wir uns, wie gesagt, sehr viel über Gott und die Welt, über Themen, ja, meine und ihre Themen unterhalten und so weiter, haben wir gedacht, auch das, also ich habe mir gewünscht einfach, oh Nike, lass uns doch nochmal wieder gemeinsam vors Mikrofon, weil wir in letzter Zeit auch viel über so Eltern sein und Elternbeziehungen, Mutter-Kind-Beziehungen vor allen Dingen auch geredet haben und ich glaube, da sind sehr viele wertvolle Inhalte drin gewesen, vor allen Dingen auch von Nikes Seite und natürlich auch von meiner, die wo ich mir vorstellen kann, dass sie für viele von euch wertvoll sind und interessant und gut zu wissen. Denn wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass Nike ein sehr reflektiertes Kind ist und super Insights gibt in das dunkle Leben eines Teenagers.
Was das klingt so schlimm.
Was die meisten von euch, die Teenager-Kinder haben, nicht wissen. Das ist ja so eine Blackbox meistens.
Aber Ich kann, glaube ich, auch nicht für die meisten Teenager stehen.
Nein, natürlich nicht. Aber du bist nun mal genau in dem Alter und du hast die Sorgen und Nöte größtenteils, die alle haben, so mehr oder more or less. Und du redest darüber. Und ich kenne halt sehr viele Mütter, die deren Kinder gar nicht reden.
Ja, das tut mir leid.
Naja, und ich habe mal ein Buch gehabt, das hieß Talk to your kids so that your kids, nee, How to talk to your kids that your kids talk to you.
Aber Nia redet auch nicht so viel mit dir. Ich bin schon eine Ausnahme.
Ja, das weiß ich ja. Deswegen sitzt du ja hier auch jetzt und nicht Nia. Nee, Nia hat immer nur so Momente, wo sie so reden will. Und dann redet sie wirklich ganz viel mit mir und sie hat auch letztens mehr mit mir geredet. Da warst du ja noch ein bisschen neidisch, weil du Informationen nicht hattest, die ich hatte. Und irgendwann sprudelt es dann immer aus Nil heraus, so einmal im Monat. Und
ja, aber das hat sich geklärt.
Bist du das hingegangen, hast gesagt, ey Bruder.
Ja, natürlich. Da bin ich ein bisschen, sorry.
Da gibt's Regeln.
Ja, da gibt's auch Sachen, die man, selbst wenn man keinen Bock hat zu reden, das ist schon wichtig.
Ja, also, und es ist, würdest du sagen grundsätzlich, dass Teenager, die ihren Eltern gegenüber nicht so viel reden, untereinander dann aber alles austauschen?
Kommt drauf an. Also, Nia und ich sind ja schon so ein bisschen so ein besonderer Fall, würde ich sagen. Eben wegen diesem sehr kleinen Altersunterschied und gleichen Interessen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal so eine wirklich... Oder dass wir uns so nicht verstehen oder so viel streiten oder sowas. Wenn dann halt immer nur so ein bisschen, aber es ist halt nie so richtig ernst. Und ich glaube, dass da wird dann eher mit den Freunden geredet als so mit Geschwistern. Aber sie ist wie eine Freundin für mich.
Ja, das stimmt.
Also ich denke schon, es gibt bestimmt auch so ein paar, es gibt ja auch den Typ von Mensch, der einfach nicht viel redet über ihre Gefühle. Aber ich denke mal, die meisten lassen das dann bei ihren Freunden da so raus und ich merke das auch von Freunden von mir, dass man dann darüber redet, wenn man das mit jemandem anderen kann, ja.
Glaubst du auch, dass ein Unterschied dazwischen ist, ob es Jungs oder Mädchen sind?
Wie meinst du, dass die Freunde?
Ja, aber so, weißt du, sich über seine Probleme austauschen und seine Gefühle und so weiter.
Ach so, Geschlechter.
Ja, genau. Weil klischeemäßig ist ja immer, dass Jungs weniger über ihre Gefühle reden und so weiter.
Ja, also ich denke mal, dass es halt aufgrund unserer Gesellschaft halt nicht so angesehen ist, dass Männer über ihre Gefühle reden. Aber das ist ja, verändert sich ja jetzt auch ganz krass. Und ich glaube, es sind andere Themen und vielleicht ist es auch eine andere Art von Intimität in den verschiedenen Geschlechtern. Aber ich meine nicht, dass Jungs da so viel weniger drüber reden. Vielleicht anders.
Ja,
und das ist halt nicht so, dass es halt nicht so intim wirkt, aber vielleicht sind auch andere Boundaries so bei Mädchen und bei Jungs. Aber ich weiß es nicht mit Mädchen, also. Aber ich denke mal ziemlich viele, das kann man ja auch nicht als Mensch, also nur manche Menschen, aber ich glaube, das kann man auch nicht alles so für sich behalten.
Ja, das denkt man immer, ne? Aber ich glaube, es gibt doch viele, die sehr viel für sich behalten.
Ja, sehr viel, aber...
Nicht alles.
Nein, natürlich nicht. Zu einem gewissen Grad.
Ja. Und wie siehst du das? Erzähl mal darüber, wie du das siehst, sozusagen deine Beziehung zu mir. Darüber, wo wir letztens im Auto drüber geredet hatten, was du daran schätzt, was du im Vergleich zu deinen Freundinnen oder Freunden, was so, ja, deine Einschätzung dazu?
Also du bist, finde ich, oder das habe ich, so wie wir so zueinander stehen, so beziehungsmäßig, das habe ich noch bei niemanden anderen so irgendwie in der Art mitbekommen. Das ist irgendwie was ganz Besonderes, weil das vor allen Dingen so viele Sachen, finde ich, vereint. Ich habe ja dir gestern auch gesagt, dass du Weil ich halt mit dir wirklich über alles reden kann, egal was es jetzt betrifft oder so oder wie sehr mich das betrifft oder alles. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mit dir über alles reden kann. Erstmal finde ich es total wichtig, diesen Raum zu haben für halt seine Kinder, dass jemand, vor allen Dingen in diesem Alter, wo man so verletzlich ist und so Angst hat vor Abweisung, vor halt nicht ernst genommen zu werden und bla bla bla, weil man halt so eine
Bewertung, ne?
Ja, genau, weil man halt so eine fragile Persönlichkeit ist in dem Moment, weil sich alles noch so ein bisschen formt, dass man halt in diesem Alter jemanden hat, wo man wirklich sich komplett quasi schamfrei fühlen kann und einfach mit über alles reden kann, vor allen Dingen in dem Alter. Man hat so viele Fragen. Ich habe überhaupt keine Ahnung und du bist dann immer eine Person, die mir dann halt immer so zur Seite steht, ob der Rat mir jetzt hilft oder nicht, aber wenigstens habe ich mal mit dir drüber geredet. Ich kenne auch Situationen, wo ich einfach gesagt habe, ja, ist egal. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie deine Meinung so richtig hören oder wo ich halt deine Meinung nicht beherzigt habe, wo es mir einfach nur wichtig war, darüber zu reden und dann umarmt zu werden und so einen Kuss zu bekommen oder so. Und ich finde, das ist total wichtig. Und ja, was ich halt gestern gesagt habe, du bist in einer gewissen Art und Weise wie eine beste Freundin für mich, weil ich halt diese ganzen, diese Aspekte über alles zu reden im Leben. Aber gleichzeitig verlierst du nicht diese Mütterlichkeit. Also, dass ich dich wie eine Person sehe, die auf mich aufpasst, die mir hilft und auf die ich mich auch verlassen kann. So
Fürsorge.
Genau, was man halt bei Freunden nicht hat unbedingt. Freunden, Freundinnen, keine Ahnung. Also dieses halt Mütterliche, dieses, dass man sich halt geborgen fühlt und sowas. Und dass jemand auf einen aufpasst und so. Und das habe ich bei dir halt beides so gut vereint, ja.
Und in deinem Freundeskreis, du weißt das so genau, weil die viele in deinem Freundeskreis entweder oder haben?
Ja, würde ich auch sagen. Wirklich entweder oder. Ich weiß auch nicht, ob viele Mütter das so für sich selber so gut trennen können, habe ich manchmal das Gefühl. Vor allen Dingen die Mütter, die halt eher nur so Mütter sind und nicht so richtig so beste Freunde, also die halt eine gute Mutter sind, die gut auf die Kinder aufpassen, denen das Gefühl geben, sicher zu sein und keine Sorgen zu haben, aber gleichzeitig halt auch nicht jemand sind, wo man hingehen würde, wenn man jetzt irgendwelche peinlicheren Themen hat oder irgendwas, was einen richtig doll beschäftigt, irgendwas Gefühlsmäßiges, ja. Oder halt eben das komplette Gegenteil. Und dann halt dadurch diese mütterliche Autorität auf eine gewisse Art und Weise halt auch verlieren.
Hm.
Weil das halt so zu weit über diese Grenze geht, sodass es dann so verschwimmt und man nicht mehr genau weiß. Ja.
Und nochmal zu dem, also danke, freue ich mich natürlich nochmal.
Nichts zu danken.
Und ich habe ja immer gesagt, dass ich glaube, dass ich eine gute Mutter bin. Also und da habe ich irgendwie gar keine, wie soll man sagen, Hemmung, das auch so auszusprechen. Und
finde ich, darfst du auch. Obwohl ich auch meine Themen mit dir habe.
Ja, natürlich.
Und das ist ja auch wichtig und gesund.
Absolut. Und das ist ja auch normal. Und wenn das nicht wäre, wäre es auch irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, total.
Also ich meine, jeder hat ja seine Themen mit irgendjemandem, oder?
Ja.
Also,
Und aus manchen Konflikten wachse ich dann auch, sage ich ganz ehrlich. Also das ist so. Das tut mir auch manchmal gut, wenn wir so ein bisschen Probleme haben und man dann auch irgendwie darüber reden kann. Ich habe gemerkt, durch einige Sachen in der letzten Zeit, jetzt nichts Großes oder so, aber dass ich dich auch dann mehr verstehe oder so.
Gib mal ein Beispiel?
Na, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so drüber reden möchte oder so. Ja.
Okay. Was ich noch kurz dazu anmerken wollte in diesem Buch, wovon ich vorhin geredet habe, dieses How to talk to your kids so that your kids talk to you. Und das ist ja eigentlich immer das, worum es geht in der Pubertät, dass man es schafft, dass man nie den Kontakt zu seinen Kindern verliert, sondern dass die immer sozusagen zu dir kommen und auch mit dir über ihre Themen reden, also überhaupt mit dir redet. Weil die Probleme fangen ja meistens erst an, wenn die Kinder nicht mehr sich austauschen und einfach nur zu Hause sind und die Eltern wissen überhaupt nicht, was mit dem Kind los ist.
Ja, man muss aber ehrlich sagen, auf zu einem gewissen Grad darf man das auch nicht erwarten. Zu einem gewissen Grad ist das auch normal. Ich finde das auch komisch, wenn Eltern erwarten, dass ihr Kind denen auf einmal alles erzählt. Und das ist halt einfach so, das zeugt dann für mich von einer nicht von diesem nicht loslassen können von den Eltern, dass halt, weil früher, wenn man klein ist, dann sind die Eltern ja alles für einen.
Aber das ist gut, dass du das sagst, weil du hast vollkommen recht, weil das ist eine Nuance davon.
Selbstständigkeit.
Die, ja, die kenne ich total auch aus meinem Freundeskreis, wo die Mütter irgendwie zum Beispiel die ganze Handykonversation von den Kindern kennen.
Das ist schrecklich. Also das jetzt kann, nicht geht
die,
gar nicht.
Nicht die ganze, aber weißt
ja,
du, wo die,
aber so, ne? Ja, ja.
Also wo es nicht so ein bisschen so eine Privatsphäre gibt. Und das ist nicht so, dass ich sagen würde, die Kinder kommen freiwillig, also sie kommen natürlich auch freiwillig und tauschen sich aus, aber das hat eine ganz, das ist irgendwie eine andere Oktave.
Wenn ich es nicht sage, dann und dann, ja, 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 ich weiß, was du meinst.
Die, und das ist das, was du, glaube ich, meinst, dieses nicht loslassen wollen und die Kontrolle nicht abgeben
ja, ja,
zu wollen.
Ja, genau. Und dann, ich finde, das ist auch eine gewisse Art und Weise, was den Kindern zeigt, dass die Eltern den Kindern nicht vertrauen,
ja,
für sich selber. Und ich glaube, das ist als Kind total wichtig zu wissen, ich kann mich jetzt selber entfalten, ich kann jetzt das machen, was ich meine, weil meine Eltern vertrauen mir da, dass ich das richtig mache. Und das ist dann aber auch nochmal eine andere Art von Verantwortung auf den Kindern, was richtig zu machen. Und ich würde mich dann einfach besser fühlen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und am Ende halt auch mich fühlen, als hätte ich mehr accomplished, eben durch diese Selbstverantwortung und sowas. Ja.
Ja. Und was ich eben sagen wollte, was in dem Buch stand, ist, da stand halt drin, wie man eben mit seinen Kindern reden soll. Und das Wichtige ist halt, wenn Kinder anfangen, sich einem zu öffnen, dass man eben nicht mit Ratschlägen kommt.
Ja.
Sondern das geht immer nur darum, das Kind, also wenn man zum Beispiel das Kind sagt, ich bin traurig oder weil die Freundin von mir hat irgendwie was Blödes gesagt, dann sagt man, soll man nicht sagen, ja, dann musst du doch sagen, ich möchte das nicht hören und bitte entschuldige dich dafür.
Aber das macht ihr auch. Das macht jede, das machen alle Eltern. Ich glaube, das ist, davon
lass mich
kann
mal
man
kurz
nicht
ausreden.
Lossagen.
Sondern da, man soll halt einfach nur zuhören und den, das Kind in seinen Emotionen bekräftigen. Also sowas sagen wie, ja, das verstehe ich und da fühlst du dich jetzt bestimmt so und so und oh, das ist ja eine furchtbare Situation für dich. Also das bestärken sozusagen die Emotionen, in der es drin ist und bestätigen, dass es richtig ist, dass es sowas fühlt und einfach nur sozusagen ja, ja sagen. Ich sage jetzt, das ist jetzt wertneutral, das
ja,
heißt jetzt nicht irgendwie blöd, sondern einfach nur zuhören und eben Raum geben. Einfach den Raum öffnen und dem Kind Platz lassen, diese Gefühle äußern zu können. Ohne gleich sagen zu müssen, ja, dann mach doch am besten das und das und dann mach doch dies und das.
Ja, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ihr das auch, also davon kann man sich doch auch als Mensch gar nicht richtig los sagen. Das ist der erste Instinkt, du willst ja den Leuten helfen. Manchmal muss ich sagen, ist man noch so ein bisschen selfish und will gerade die Situation einfach vorbei haben, vor allen Dingen wenn es für einen selber, weil man nicht in dieser Situation ist, komplett anders erscheint, als es ist für die Person gerade oder halt von einer anderen Wichtigkeit oder was weiß ich.
Wie meinst du das?
Naja, guck mal, wenn du einer Person zuhörst und die Situation wäre für dich, weil du vielleicht nicht so ein Mensch bist, der so doll Angst vor dem hat oder sowas, dass es für dich komplett einfach ist und dann sagst du halt, hey, ja, mach doch einfach so, weil du halt auch willst, dass die Person das so sieht wie du, weil du damit halt so gut klarkommst. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Ja. Und ihr macht das auch. Ratschläge geben ist doch einfach normal. Obwohl du, ja, sag du es.
Ja, also ich habe da gerade auch wieder was drüber gehört. Da ging es auch so um so Kommunikationsformen und da hat die Frau, die da interviewt wurde, auch ganz klar gesagt, dass man wirklich trainieren soll, einfach nur zuzuhören, sondern
ja,
und mal wirklich sich zurückhalten soll und nichts sagen, also nichts, keinen Ratschlag geben, sondern ganz bewusst so lang wie möglich einfach gar nichts sagen, sozusagen, um nicht unaufgefordert einfach einen Ratschlag zu geben und eher zu warten, bis die Person sagt, ja, was würdest du denn machen oder sowas oder
ja,
was rätst du mir denn oder so. Ansonsten einfach nur zuhören.
Ja.
Um diesen Raum öffnen einfach.
Ja, ich denke, das ist gut. Obwohl man darf der Person ja auch nicht das Gefühl geben, dass man nicht zuhört oder sowas.
Nee, man soll ja nicht nur aha, aha sagen oder sowas. Aber du hast schon recht, das ist wirklich so, gerade mit Kindern, glaube ich, ist das am schwierigsten, weil man, wenn man die in so einer Not sieht und die sind einem ja so nah und man möchte sofort, dass diese Not sich für die auflöst und natürlich aus einer Erwachsenenperspektive und bin der, done that, man hat das alles schon erlebt und so weiter, das ist natürlich so, oh, natürlich musst du jetzt das und das machen.
Aber die Kinder müssen, das ist ja auch was ganz Wichtiges am Aufwachsen zu lernen, also diese Fehler selber zu machen. Und selber mit diesem Problem umzugehen. Weil guck mal, du fängst ja auch irgendwann an, deinem Kind nicht mehr die Schuhe zu schnüren oder sowas. Oder die Jacke zuzumachen.
Ja, das stimmt.
Und mit den Fehlern aus eurem Leben kann man auch nicht lernen. Also muss ich ja für mich selber begreifen.
Ja, leider.
Ja, das ist halt das Blöde.
Ja, aber so lernt man halt, ne? Nur durch Erfahrung.
Eben.
Words don't teach.
Und manchmal muss es halt einfach dann auch mal scheiße sein. Und zwar richtig, richtig scheiße passieren, bis man dann checkt, so, ich bin ein gutes Beispiel dafür, bis man dann checkt, so, ja, das ist nicht so, wie ich es wollte.
Und jetzt mal so zu den Ratschlägen. Bist du schon mal irgendwo in deinem Leben gewesen, dass du gesagt hast, ja, stimmt, Mama oder Papa, die haben irgendwie recht gehabt?
Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich
und
glaube.
Und dann, ich will es mir aber nicht eingestehen.
Nee, ich glaube, ich kann das schon relativ gut.
Aber nicht mir gegenüber.
Nee. Aber mir selber gegenüber eingestehen. Dass, mir ist das dann nur vor anderen peinlich oder was weiß ich.
Vor anderen?
Vor dir.
Ach so, ja, na klar. Ja,
vor anderen als vor mir, ne?
Ja, ja, na klar.
Und es gibt auch nichts, was einen so verletzlicher macht, als zuzugeben, dass man selber einen Fehler gemacht hat. Vor allen Dingen, weil man als Teenager dazu neigt, würde ich selber sagen, auch halt auch mal recht haben zu wollen. Und ich hasse das, wenn ihr kommt mit, ach, ich hab, wenn Leute, die älter sind und kommen und so, ich hab das alles schon erlebt. Also du werd erstmal so alt wie ich und dann reden wir anders. Auch wenn es in manchen Situationen stimmt, sagt das niemals euren Kindern. Nein, das ist wirklich gottlos. Man fühlt sich direkt so nicht auf einer Wellenlänge. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um diesen Kontakt mit den Kindern zu bewahren, ist zu suggerieren, wir sind beide auf einer Augenhöhe. Wir können zusammen darüber reden und nicht, ich stehe meilenweit über dir und du hörst dich jetzt an, was ich hier laber, über Leben, über sonst was, weil ich habe das alles schon tausendmal mehr gemacht als du.
Ja, aber das finde ich ist dann wieder auch ein bisschen zu simplifizierend, weil man steht nicht auf einer Ebene.
Ja, aber macht.
Also von Seele zu Seele, ja, natürlich, weißt du, so, wir haben alle unterschiedliche
Wege
hinter uns.
Aber das meinen wir
jetzt gar nicht. Nein, aber ich glaube, das ist eigentlich, wo man es runterbrechen müsste. Wenn man das jetzt auf dieses Leben bezieht, habe ich ja viel mehr Lebenserfahrung als du, weißt du, also ich habe das ja tatsächlich aber, schon alles durchgemacht, weißt du, wo du jetzt die ersten Schritte erst machst.
Aber wie gesagt, deswegen musst du nicht mir das Gefühl geben oder müssen Eltern nicht den Kindern das Gefühl geben, dass sie dumm sind oder dass irgendwelche Sachen so oder dass man kann sich das ja anhören mit seiner Lebenserfahrung und wie du vorhin gesagt hast, erst einfach einmal zuhören und auch mal beachten, dass selbst wenn man das alles schon erlebt hat im Leben, dass man einfach komplett die andere Person ist und dass seine eigenen Lebenserfahrungen, auch wenn sie erlebt wurden und da sind, vielleicht gar nicht in das Bild der anderen Person passen.
Ja. Ja, ja, genau, das meine ich ja, dass wenn man sich sozusagen als reines sozusagen Wesen sozusagen drauf reduziert, auf den Wesenskern, da spielen ja dann die ganzen Erfahrungen keine Rolle.
Und
das reine Wesen, sage ich jetzt mal so, das reine Selbst oder das höhere Selbst von einem, das hat halt ganz andere Themen und ganz andere, ja, wie soll man sagen, andere Realitätswahrnehmung. Und da auf der Ebene sich zu treffen, das ist ja dann total neutral. Und da ist das dann nicht so, ja, du und ich in deinem Alter und so weiter. Also,
ja.
Aber das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für Erwachsene, weil die müssen sich ja davon ja erstmal frei machen. Und das Problem ist ja, dass einfach viele Erwachsene sich darüber definieren, was habe ich gemacht, weißt du, wer bin ich, wo bin ich hingekommen und so weiter.
Ja.
Und das ist ja das, worüber ich immer wieder rede, was ja Teil meiner Arbeit und meiner Mission hier einfach ist, dass ich ja die Leute dazu oder euch dazu animieren möchte, zu eurem eigentlichen Wesenskern zurückzukommen. Weil nämlich, wenn man da ist, dann gibt es sozusagen keinen Unterschied zwischen einem Zweijährigen und einem 82-Jährigen.
Ja.
Weil Alter ist ja was Relatives. Und eine Seele ist so gesehen, ja, man sagt ja, es gibt alte Seelen und junge Seelen. Aber das ist was ganz anderes als ein alter Mensch und ein junger Mensch und so weiter. Auf eine Art und Weise haben wir alle unsere Erfahrungen unterschiedslos.
Ja.
Und ja, total spannend, finde ich. Und klar, man möchte nicht gelectured werden, ja?
Ja, und da pushst du dein Kind auch erstmal von dir weg. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Papa macht es sehr gerne mit Erfahrung und sowas. Und mag das auch sehr gerne, einen so lange was zu erzählen. Aber und ich kann das ja auch verstehen. Ich glaube, ich würde das auch machen, wenn ich erwachsen wäre.
Ich glaube, bei ihm ist, so spielt das aber nochmal mit rein, dass er ist so ein Effektivitätsmensch.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube,
die meisten von seinen Ratschlägen sind auch nicht falsch.
Nein, überhaupt nicht. Aber
auch mit den Erfahrungen, meine ich.
Ich glaube, ihm beschert das quasi schon fast körperliche Schmerzen zu sehen, dass jemand so uneffektiv oder so überflüssige Sachen machen muss. Und deswegen sagt er dann so, hey, ich habe es schon ausprobiert und ich weiß, was der beste Weg ist. Dann, weißt du, mach das doch, weißt du so. Und das ist so ein bisschen so wie, warum soll man jetzt noch Zeit verschwenden und die Dinge einfach nochmal auf die Fresse fallen und nur um das selbst zu lernen. Aber so ist leider
das Leben. Ja, da geht es aber auch wieder, was der beste Weg ist für mich.
Ja, und absolut.
Und da kann man der anderen Person vielleicht auch manchmal überhaupt nicht helfen, weil... Nee. Du musst ja erst selber deinen Weg finden.
Ja.
Ja.
Absolut. Und noch mal ein bisschen was anderes, was ich auch total interessant finde. Wir haben da ja auch schon mal so ein bisschen drüber geredet in der letzten Podcast-Folge, aber ich bin ja früher immer als die von meinen Freundinnen immer als die strenge Mutter bezeichnet worden. Und weil ich immer klare Grenzen hatte, mehr oder weniger, und schon immer wusste, was ich will und was ich nicht will. Und ich wollte halt meine Freiheiten haben. Ich wollte halt die Dinge weitermachen, die mir am Herzen liegen, ob ich jetzt Kinder habe oder nicht. Und dem, was ich unbedingt wollte, mussten sich halt meine Kinder teilweise unterordnen. Und deswegen, um das durchziehen zu können, muss man halt klare Grenzen setzen und klare Räume schaffen einfach und keine Eventualitäten zulassen. Und da im Gegensatz dazu bin ich dann aber in der Zeit, wo das mit dir dann so abging, also in der Pubertätszeit und auch jetzt noch, würde ich sagen, immer sehr verständnisvoll und
nicht
das
so
Gegenteil
streng.
Von streng.
Ja, ja.
Also ich bin ja sehr, sehr nicht nachlässig, aber ich erlaube ja ganz viel und habe Verständnis für total viel. Und ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll, aber ich erinnere mich, dass ich...
Nachlässig klingt zu negativ.
Ja, aber so sehr... Ja, ich gebe dir sehr viel Freiraum, denke ich.
Ja, tust du.
Und weil ich der Überzeugung bin, dass das, was ich die ersten 7 Jahre mit euch gemacht habe, dass das einfach in euch weiterlebt, ohne dass ich jetzt was machen muss. Also du weißt ja, sagst ja auch selber, du weißt ganz genau, wo die Grenzen sind so für dich und so.
Ja.
Und du hast das ja mitgenommen. Und ich fand das interessant, als du dann so abgegangen bist damals, da war ich in einer Behandlung. Und da habe ich das dann so ein bisschen erzählt und die so, krass, und das erlaubst du alles, weißt du, so als du damals nach Sylt gefahren bist mit 13, einfach irgendwie, ja, was, das erlaubt ihr, und sie hat sich da irgendwie tätowiert und gepierst und
alles. Da ging es ja nicht um Erlauben, das habt ihr mir nicht erlaubt.
Nein, aber weißt du, andere Eltern machen dann ganz andere Sachen, weißt du, die sperren ihr Kindern zu Hause ein oder was weiß ich was. Keine Ahnung, die anderen hatten nicht so einen Fall. Aber mir haben sie dann gesagt, krass, und vor allen Dingen, da bist du jetzt so entspannt. Wie kann man da so locker drüber reden? Weißt du, hä? Ich würde ja total durchdrehen. Und das haben mir ganz viele jetzt auch im Nachhinein gesagt, dass sie das immer noch krass bewundernswert finden oder überhaupt beeindruckend, wie gelassen ich damals einfach mit dem Ganzen umgegangen bin. Also, und das war natürlich auch viel äußerlich, weil mir ging es ja innerlich dann doch ziemlich schlecht, musste ich mir dann ja zum irgendeinem gewissen Punkt eingestehen. Und das hat ja dann doch sehr an meiner Substanz genagt. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt immer gesagt, was soll ich machen? Also,
ja.
Also
hättest du mich jetzt restricted, dann wäre, glaube ich, genau das Gegenteil passiert.
Ja, eben.
Und ich glaube, ich bin froh, dass du da auch ich glaube das, du kannst mich gerne korrigieren, aber dass ich halt zu einem gewissen Grad hast du Vertrauen in mich, dass ich Sachen schnell hinter mich bringe und selber meine Lesson lerne mäßig.
Ja, absolut. Ich meine, ich kenne dich ja. Du bist jemanden, der immer schnell da rein und schnell da raus ist und Sachen einfach selbst erleben muss und selbst in die Erfahrung gehen muss und selber fühlen und spüren muss, was in der Situation ist. Aber du weißt halt, und das finde ich halt ganz toll an dir, dass das zeugt ja, also das... Das resultiert ja regelmäßig in lustigen Dingen und wo du damals, das muss ich nur wirklich einmal kurz erzählen, das war so witzig einfach, wo du hast ja ein unglaublich gutes Gespür und da bin ich ganz stolz auf dich, weil ich habe das erst so in den letzten Jahren lernen dürfen und ich habe euch das auch schon mal erzählt, du hast ein unglaublich gutes Gespür für deine Grenzen. Also du weißt ganz genau, wo bis wohin du gehen kannst und ab wo für dich Schluss ist.
Ja.
Und da gab es eine Episode, ich liebe sie einfach. Da warst du 2, also du warst wirklich super klein oder 2,5. Und wir hatten Freunde zu Besuch und...
Nee, bitte nicht.
Ich muss das erzählen. Und
sie erzählt das immer.
Ja, und der kleine Sohn, der war damals ein bisschen über ein Jahr alt, glaube ich so 1,5 oder sowas. Oder dann warst du vielleicht schon fast 3.
Ja.
Und... der hat zum ersten Mal in seinem Leben Oliven gegessen und ist da total drauf.
War obsessed.
Der war wirklich, der ist so steil gegangen. Der hat dann eine halbe Stunde kein anderes Wort gesagt, außer Oliven. Und wollte immer noch mehr Oliven haben und noch mehr und noch mehr. Und wir hatten dann aber keine Oliven mehr. Und er hat aber nicht aufgehört, nach Oliven zu schreien sozusagen. Und dann hat Nike einfach gesagt, wenn du jetzt nicht still bist, dann musst du leider nach Hause fahren.
War ein todesnervig wahrscheinlich in dem Moment.
Aber das war so genial. Und das war wirklich so Mic Drop.
Oh Mama.
Ja, das war wirklich, es war so witzig. Aber das Geile ist, du machst das bis heute immer noch genauso.
Ja.
Du hast so viele Situationen schon gehabt, weißt noch, wo du bei irgendwelchen Freundinnen übernachtet hast, wo du in irgendwelchen fremden Situationen drin warst, wo du mich angerufen und gesagt hast, ich muss sofort gehen.
Ja.
Oder was noch besser ist, wenn du Freunde zu Besuch hattest und die waren dann, da warst du an dem Punkt so, jetzt möchte ich wieder alleine sein. So, du musst jetzt sofort gehen.
Ja. Nicht so streng, aber dann so, ja, ich muss jetzt das machen.
Oder du hast mich angerufen und gesagt, Mama, kannst du mich mal bitte anrufen und sagen, dass ich ganz dringend nach Hause kommen muss?
Naja, das mit dem Arbeitsplatz von mir mit dem versuchten FÖJ ist ja das beste Beispiel eigentlich dafür. Ja. Ich weiß nicht, wie viele andere Leute sich da durchgequält hätten an meiner Stelle, aber niemals.
Ja, Nike, erzähl doch mal ganz kurz den Kontext.
Also ich war ja so ein bisschen lost nach der 10. Klasse, was ich so machen wollte. Und dann dachte ich mir so, mache ich einfach ein FÖJ, so bezahlt werden, klingt schon süß. Und dann wegen quasi Lack of Möglichkeiten in Prenzlau habe ich dann so mehr oder weniger freiwillig so, da war ich halt bei diesem Tierheim und so. Und ich habe das wirklich für mich selber auch nicht doll durchgedacht oder so. Und dann war ich da die ersten 3 Tage und das war so scheiße, dass ich dann gesagt habe, so, Mama, ich kann hier nicht mehr arbeiten, ich kann hier nicht mehr sein. Dann habe ich die Frau angerufen, habe gesagt, dass ich nicht mehr komme und weil ich da halt keinen Bock mehr drauf hatte. Ich habe mich nicht gesehen, mich da weiter durchzuquälen und dann sind wir zu meiner Schule gefahren, wo ich jetzt drauf bin und haben mit dem Schulleiter geredet und dann bin ich am nächsten Tag zur Schule gegangen.
Ja, das habe ich ja damals in den Stories geteilt. Das war ja einfach Magic, wie sich das alles entwickelt hat, wirklich.
Voll.
Wir sind einfach zum Gymnasium gefahren, haben mit dem Schulleiter geredet. Das ging alles und der Nico konnte sofort da anfangen. Also das war damals echt crazy und das war einfach ein Zeichen. Das sollte nicht sein mit dem Tierheim. Und
ja, absolut nicht. Aber das habe ich auch selber gemerkt.
Ja.
Und ich merke auch selber, wenn ich mich zu etwas überrede und sehr schnell annulliere ich das dann auch.
Aber das finde ich total gut, weil du bist eigentlich ja ein sehr, sehr rationaler Mensch. Darüber haben wir schon mal geredet. Du bist kein Mensch.
Was ich übrigens nie dachte. was ich bin.
Ja, du bist sehr intellektuell, sehr.
Dankeschön.
Und sehr in so kopfmäßig bist du super rege. Also du reagierst nicht richtig aus dem Bauch raus. Obwohl diese Situationen sind ja dann schon auch aus dem Bauch raus.
Aber das ist anders aus dem Bauch raus. Das ist nicht... Ich glaube, was der Unterschied dazwischen ist, weswegen das jetzt nicht so danach aussieht, die meisten Situationen, wo man sagt, dass Leute was aus dem Bauch raus entscheiden, ist etwas, wo die Leute das danach bereuen. Was so spontan ist, was eigentlich... Nee. Da sagt man, doch, klar, doch.
Na, ich halte doch immer alle dazu an, aus dem Bauch raus zu entscheiden, auf seine eigene innere Stimme zu hören, auf die Intuition. Weil nämlich ich habe ein ganz anderes Problem als du, obwohl ich auch ein totaler Kopfmensch bin. Aber ich rede mir alle Situationen dann schön und ich bin
das
so...
Das ist nicht aus dem Bauch raus dann.
Nee, überhaupt nicht. Ja, das ist ja das. Mein Bauch sagt ganz genau, was ich machen sollte eigentlich. Und ich weiß ganz genau, dass die Situation scheiße ist und ich was daran ändern müsste. Aber der Kopf sagt dann, ja, aber das ist doch jetzt die beste Gelegenheit. Das ist doch jetzt der beste Preis oder... Das ist die beste Situation und da kannst du jetzt nicht verändern, weil was Besseres kommt nicht oder was weiß ich was.
Okay, weißt
du?
Meinte ich jetzt die schlechte Seite von...
Und da bist du viel weiter als ich, würde ich sagen. Also ich lerne das erst gerade noch, dann habe ich ja auch eine Podcast-Folge zugemacht, dass man einfach diesen Kopf mal abschaltet.
Ja, und du hast recht.
Ja, und du bist zwar genauso kopfmäßig, dass du Dinge voll durchdenkst und alles und so, aber du hast nicht dieses...
Ich kann mir das nicht schönreden. Es geht nicht.
Ja, aber ich kann das. Also ich bin.
Ja, das tut mir leid.
Ich bin ein totaler Zweckoptimist, aber ich habe ja da auch in der letzten Folge drüber geredet, dass es ja auch ein Generationenunterschied ist. Und meiner Ansicht nach habe ich ja drüber geredet in der letzten Folge, seid ihr die Generation Komfort und das waren wir halt nicht. Wir mussten uns halt ganz oft durchbeißen, weil die Situation, es keine Alternative gab. Und für ihr seid einfach in einer Welt, wächst ihr auf, wo es einfach 3 Millionen Alternativen gibt.
Das stimmt.
Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine, wollen wir das jetzt nicht kleinreden, weil ich finde, das ist eine super Qualität von dir, dass du...
Ich kenne auch Leute, die das nicht können, also auch in meinem Alter.
Ja, aber auch aus anderen Gründen. Die erstmal wissen sie nicht, was sie wirklich fühlen. Das ist ja das Gute, was du fühlst. Du fühlst wirklich in dir drin, geht nicht.
Ja.
Selbst wenn ich es ganz doll wollte, ich kann das nicht machen. Das ist so eine mega
Widerwillen. Ich werde dann einfach unglücklich sein. Ja. Und ich kann das dann auch in dem Moment, ich kann mich nicht in dieser Situation sehen und ich bin schon in dem Moment unglücklich damit.
Ja.
Und fühle mich einfach schlecht. Ich habe gerade genau dieses Gefühl vor Augen.
Und da, also ich, meine Theorie ist, dass die Leute, auf die du jetzt anspielst, aus deiner Generation, die dann zum Beispiel in der Situation dann da geblieben wären, weil die einfach keinen Arsch in der Hose haben, an der Situation was zu ändern. Es gibt so viele, glaube ich, in deinem Umfeld, die in irgendwelchen nervigen, ollen, unbequemen Situationen drinbleiben, weil sie nicht wissen, was sie anders machen sollen oder weil sie Angst haben vor Veränderung. Zu bequem sind.
Ja, aber da muss ich bei mir auch sagen, ich habe auch nicht oft den Arsch in der Hose. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich eine sehr ängstliche oder ich mache mir viel zu oft viel zu viele Gedanken. Und in dem Moment, ich habe wirklich keine andere Wahl. Wirklich, es geht nicht anders. Selbst wenn's, ich musste dann ja auch bei dem Tierheim anrufen. Das habe ich bestimmt nicht beim ersten Mal gemacht. Also ich stand da bestimmt mindestens 20 Minuten vorher. Ich erinnere mich noch, mit Neil saß ich an der Bushaltestelle und ich war die ganze Zeit so, ich kann da nicht anrufen.
Nee, du hast nicht angerufen, du bist da hingegangen.
Nein, ich habe angerufen. Ja, ich bin nicht nochmal da hingegangen. Okay. Siehst du, so habe ich die Hose jetzt auch nicht angehabt. Also.
Ja, mein Gott.
Danach habe ich mich aber natürlich besser gefühlt, aber trotzdem gäbe es eine Möglichkeit für mich, das nicht über Telefon zu regeln, dann hätte ich 100% diese Möglichkeit genommen. Also ich muss mich jetzt hier auch gar nicht mit falschen Lorbeeren rühmen.
Weil du hast ja die letzte Podcast-Folge nicht gehört, aber da spreche ich ja genau darüber, dass weil es total gesund ist und wichtig für die körperliche Entwicklung, für den Körper und überhaupt und so für die Resilienz, dass man sich bewusst in unangenehme Situationen bringt. Und es gibt Leute, die ganz bewusst solche Gespräche führen, weil sie wissen, das ist eigentlich total gut für einen, weil man dann so wie so ein Gummiband einfach elastisch bleibt, weißt du?
Die Vorträge, die ich nie halten konnte. Und komischerweise seit 3 Vorträgen, die ich an dieser Schule gehalten habe, geht es.
Ja,
ich habe auch gar keine Angst mehr so richtig.
Das ist sowas.
Ja.
Und,
aber das ging nie davor, wirklich nicht.
Aber wie ich immer sage, nur außerhalb der Komfortzone wächst man. Und du hast dich außerhalb deiner Komfortzone begeben.
Ja, anders ging es ja nicht. Ja.
Nee. Ja, also ich meine, wenn du ganz krass unterwegs gewesen wärst, geht es immer auch anders, weißt du? Dann hättest du dich krank schreiben lassen oder was weiß ich was.
Toll.
Ja, aber den Weg hast du früher gewählt. Und trotz Rhetorikkurs und so weiter hattest du...
Ich habe mich nicht mehr im Rhetorikkurs getraut vorzutragen. Das war wirklich so.
Schlimm.
Ja.
Ja, aber gut, ich verstehe das. Ja, und nochmal so, also jetzt geht es ja vor allen Dingen darum... Wie redet man mit seinen Kindern? Wie tauscht man sich aus? Wie ist einfach so das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, Jugendlichen, Eltern, Jugendlichen? Und wo ich auch nochmal drüber nachdenken musste, du hattest vor ein paar Tagen zu mir gesagt, oder gestern war das, Mama, weil du fragst mich ja immer so, wie waren so meine Drogenerlebnisse so früher? Ich habe ja nicht so viele.
Was man halt so fragt, ne?
Ja, genau. Aber ich habe ja nicht so viele. Und ich kenne halt andere Eltern aus in unserem Umfeld, die sehr viel mehr Drogenerfahrung hatten als ich. Und
nichts davon.
Nee, aber die das ihren Kindern gegenüber nicht totschweigen, aber die so tun, als wäre nichts gewesen.
Ja, ja.
Und das finde ich irgendwie...
Ich finde sogar totschweigen passt schon.
Ja, die sagen ja nicht, sage ich nicht.
Das erwähnt man nicht. Aber ich glaube, die Kinder fragen auch nicht. Guck mal, das ist was ganz anderes. Ich glaube, hättest du mich anders erzogen, dann würde ich dich diese ganzen Sachen auch nicht fragen.
Ja, das kann sein. Fragen die ihre Eltern nicht?
Nee, 100% nicht.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
100% nicht. Ja, eben, weil wir halt so eine offene Verbindung haben, weißt du?
Ja.
Ja.
Ja, man will das doch alles wissen, oder
ja,
so.
Ja, ich will das auch wissen.
Aber du meinst, die wollen das nicht wissen?
Nein, die können sich ihre Eltern nicht in solchen Situationen vorstellen. Da gibt's gar keinen Raum, um da irgendwie...
Das stimmt, ja.
Und eben weil wir auch dieses freundschaftliche Verhältnis haben, in Anführungszeichen, kann ich mir dich auch als eine normale Person außerhalb der elterlichen Rolle vorstellen. Was ich glaube, was andere Leute bei ihren Eltern einfach nicht können.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Obwohl in der Konstellation, an die wir beide denken, bei der Person kann ich mir das eigentlich schon vorstellen. Weil die,
nee, ich mein jetzt
die
nicht
sind
nur
ja nicht nur Eltern.
Ja, ich meine nicht nur das.
Okay.
Ich meine jetzt auch im Generellen. Du weißt schon, was ich meine, ne?
Naja, aber auf jeden Fall hattest du zu mir gesagt, ja, und du würdest gerne mal Pilze nehmen. Und ja, wie war das denn bei dir dann nochmal damals und so weiter? Und ehrlich gesagt, also meine Erfahrung war, ich habe es nur zweimal gemacht in meinem Leben, und zwar kurz hintereinander. Und die erste Erfahrung war wirklich großartig, ja. Also es war wirklich ein ganz...
Das schätze ich auch, dass du mir immer alles dann so 100% ehrlich sagst. Auch, dass du es nicht wie sagt man das, verteufelst oder sowas.
Verbremst oder
ja,
verschönerst
genau.
Oder so.
Ja.
Beschönigst.
Sondern einfach 100% so, wie es ist.
Ja, und das verstehe ich halt auch nicht. Und es gibt ja auch viele Situationen, die ich auch aus meinem Umfeld kenne, wo zum Beispiel die Großeltern sehr krank sind oder eine Diagnose bekommen, die nicht schön ist und so weiter und auch, oder die Eltern verstehen sich nicht mehr und den Kindern werden immer nicht einbezogen da drin.
Ja.
Oder den Kindern wird das dann verschwiegen. Und das habe ich irgendwie noch nie so richtig verstanden, weil ich finde, das ist so ein bisschen sowas wie, da nimmt man die Kinder nicht ernst und ich glaube oder ich weiß, dass Kinder das einfach spüren.
Das ist wieder das mit dem auf Augenhöhe.
Ja.
Dass die Leute
genau.
Nicht denken, dass man auf der gleichen
ja.
Augenhöhe ist und auch diese Verbindung so unterschätzt einfach, die Kinder zu den Eltern haben.
Und ja. man traut dem Kind nicht zu, eine eigene Art und Weise zu haben, mit dem Thema
umzugehen, ja, genau.
Und das für sich einfach zu verarbeiten.
Ja.
Ja, und...
Was vielleicht auch ein wichtiger Lebensschritt wäre.
Absolut.
Solche Sachen verarbeiten zu können.
Und vor allen Dingen, ich glaube, das spielt jetzt wieder mit dem Drogenthema zusammen. Diese Eltern wollen halt ein bestimmtes Bild weitergeben an die Kinder. Von den Großeltern oder von sich als Ehepartner, wo die
ja.
Ehe im Arsch ist. Oder von sich als Jugendliche.
Ja.
Und die wollen halt nicht, dass die Kinder dann plötzlich denken, boah, meine Mutter war ja voll der Drogi früher oder voll die Feiermaus. Oder, meine Eltern verstehen sich überhaupt nicht mehr und die schöne Ehe ist jetzt im Arsch. Und so ein Bild wollen Eltern ganz oft ihren Kindern gegenüber aufrechterhalten, was ich so lächerlich finde.
Was so bescheuert ist, weil
Wahnsinn.
Dass man das alles gemacht hat, zum Beispiel jetzt mangels anderer Beispiele, das jetzt mit den Drogen, ne?
Ja.
Dass man so feiern war, dass die Eltern dann denken, dass die so so ein ultimatives Vorbild sind für die Kinder, dass die Kinder das dann auch direkt geil finden oder so. Oder dass es dann auch direkt so sein wird bei den Kindern. Zum Beispiel, wenn Eltern ihre Scheidung kommunizieren oder so. Jetzt haben meine Kinder ein gebrochenes Bild von...
Nee, aber beides. Wenn ich meinen Kindern von meiner Drogenvergangenheit erzähle, dann landen die auch gleich in der Gosse.
Ja, genau. Ja, bestimmt nicht. Das ist auch wieder, das ist auch wieder nicht auf Augenhöhe, weil die den Kindern nicht zutrauen, das für sich selber zu werten.
Ja.
Und dieses logische Denken, den abzusprechen. Oder halt diese eigene
die Prozessierung Ideale von diesen Sachen. Ja, ja? Genau. Dass sie damit selber sich das...
Und dass sie halt genauso sind dann wie die Eltern. Wollen, werden. Das ist total dumm.
Genau genommen, also wenn man sich das genau genommen anguckt, dann finde ich, spricht das ja für ein sehr großes Ego der Eltern.
Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Vielleicht aber auch Angst.
Ja, also ich finde, ein großes Ego hat auch ganz oft was mit Angst zu tun.
Natürlich.
Das ist irgendwie, ja, zwei Seiten einer Medaille.
Ja.
Naja, auf jeden Fall hast du mich gefragt, da komme ich gleich nochmal zurück. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich habe euch ja schon mal erzählt, ihr müsst unbedingt die Telepathy-Tapes euch anhören. Und das ist ein Podcast, der ist wirklich einer der bewegendsten, krassesten Podcasts, die ich jemals gehört habe. Und die Implikationen sind noch lange nicht ausgesprochen. Und da ging es unter anderem in den Talktracks, das ist so eine Interims- Podcastchen vor der zweiten Staffel, und da ging es darum, es geht da ja um autistische Kinder und Jugendliche, und da ging es darum, dass eine Lehrerin befragt wurde, wie Eltern am besten und auch Caregiver, wie die am besten mit denen umgehen, und sie sagte mal, das Allerwichtigste ist, dass du dich selbst regulierst. Also wenn es dir gut geht, dann geht es dem Kind auch gut. Und wenn du dein Nervensystem reguliert hast und du im Gleichgewicht bist, dann ist das automatisch auch das Kind. Also dann können die sich viel besser regulieren und so weiter. Und das ist genau das, woran ich dann denke, bei dem, worüber wir gerade geredet haben. Weißt du, dir geht's schlecht, weil du Stress mit deinem Partner hast, in deiner Ehe, gesundheitlich Probleme hast, du machst dir einen Kopf und so weiter. Und ich finde, das ist fast schon blasphemisch, wenn man glaubt, dass das an den Kindern vorbeigeht, dass sie das nicht merken auf eine Art und irgendeine Art und Weise. Also die spüren das hundertprozentig, weil gerade Kinder sind so eng, und noch mehr würde ich sagen, auch meistens Kinder mit der Mutter auf eine Art und Weise verbunden, dass deine Regulation wichtig ist für die des Kindes bis zum gewissen Alter natürlich. Ja. So, ne? Und irgendwann sind sie mehr oder weniger eigene Identitäten. Und diese eine Folge, wo es darum ging, hat mir einfach wiederum gezeigt, dass es total wichtig ist und einfach lächerlich ist und auch arrogant auf eine Art und Weise, den Kindern so etwas vorzuhalten oder zu glauben, man könnte denen irgendwas vormachen, was nicht ist.
Und
deswegen empfehle ich ja immer allen meinen Freundinnen, die Stress mit ihren Partnern haben, also so richtig, richtig Stress, dass man so bald wie möglich eben da eine Veränderung herbeiführt, weil man den Kindern ja auch die ganze Zeit das miterleben, einfach auf eine Art und Weise, auch wenn sie es nicht sozusagen intellektuell.
Das spannt auch wieder den Bogen zurück zu dem Anfang, wo du darüber geredet hast, dass du, also dass alle so, dass du krass fanden, wie streng du warst.
Ja.
Solange es dir gut ging, ganz viele Mütter überarbeiten sich ja auch mit dieser Aufgabe von Anfang an, schlafen super wenig und halt solange es dem Kind gut geht, in Anführungszeichen, und sind dann selber total fertig und dann geht's dem Kind noch schlechter und keine Ahnung.
Ja, das predige ich ja auch immer. Ja. Wenn es der Mutter gut geht, geht's dem Kind auch gut. Was ja auch logisch ist.
Ja, also, natürlich.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn die Person so dein sicherer Hafen ist.
Ja.
Kannst ja nicht gut anlegen, wenn der Steg kaputt ist oder sowas.
Nee. Und wie gesagt, mittlerweile weiß man, dass die ganze Regulation und überhaupt der ganze Aufbau, das ganze Nervensystem eines kleinen Kindes, das ist ja noch viel krasser, wenn das noch Babys sind, wirklich absolut zusammenhängend ist mit dem der Mutter. Und so, die lernen sich zu regulieren über die Mutter und oder über die enge Bezugsperson, die meistens die Mutter eben ist. Und dass das eben umso wichtiger ist, mit sich selbst gut zu sein und selbst entspannt zu sein und so weiter, weil man sonst eben tatsächlich dem Kind auch auf eine Art und Weise Schaden zufügt oder einfach Dinge verändert, die man eigentlich gar nicht so haben möchte. Also natürlich, manchmal hat man es nicht in der Hand, weil die Lebensumstände einfach total scheiße und dramatisch sind und so weiter. Aber es ist einfach, für mich ist es ein Appell an Mütter, die glauben, sie müssen sich fürs Kind aufopfern und sich ein Bein rausreißen.
Ja, die Kinder müssen auch lernen, selber auch Sachen zu akzeptieren, dass halt nicht, weil dadurch passiert es dann ja auch, dass Kinder verwöhnt werden oder sowas. Halt auch auf diese blöde Art und Weise. Und das ist ja nicht gut für die Kinder auf lange Sicht. Das schadet einem ja später auch, weil so willst du ja nicht sein. Zum Beispiel unselbstständig oder was weiß ich was.
Ja, das ist auch so ein Lieblingsthema von mir, was ich auch viel im Freundeskreis sehe oder im erweiterten Bekanntenkreis, dass einfach dadurch, dass das Kind zu so einem kleinen Prinzen oder kleinen Prinzessin erhoben wird und alles darf,
ja,
und es gar keine Grenzen gibt sozusagen auf eine Art, also und einfach wie der totale Pascha oder die absolute Prinzessin hochgehoben wird, dass man dadurch einfach ganz schlicht und ergreifend Arschlöcher großzieht.
Ja, voll.
Weil die sind immer, hier komme ich und dann kommt lange gar keiner und was andere fühlen oder tun oder Belange von anderen Leuten ist mir scheißegal, weil ich bin hier derjenige, der die Rolle, der vorgibt, wie es zu laufen hat. Ne?
Und das klingt ja jetzt so, vielleicht so streng, so als müsste man, also man Kindern keine Liebe geben oder nicht so, aber das ist total wichtig, dass Kinder halt auch wissen, wo die Grenzen sind, auch für andere Leute und so, auch für zwischenmenschliche Verhältnisse. Vielleicht kann ich deswegen auch gut meine eigenen Grenzen setzen, weil ich das bei anderen Leuten gesehen habe.
Ja, vielleicht.
Zum Beispiel bei dir oder bei Papa oder was weiß ich. Ja, braucht ja auch oft seine Ruhe und das kommuniziert er ja auch.
Wobei ich ja da das habe ich euch ja auch schon öfter erzählt, ja, mein absolutes Learning ist ja, meine eigenen Grenzen zu spüren. Ja. Da bin ich ja nicht so gut drin. Also ich bin gut in dem sozusagen, was ich so will und was ich so machen will, weißt du, so in dem, so meine Freiräume, dass ich meine Sachen machen kann, die ich unbedingt machen will und so. Und aber je mehr Gegenwind ich dann von euch gekriegt habe, desto schwieriger wurde es für mich, das dazu zu stehen und diese emotionalen Grenzen setzen. Das ist was ich nicht so richtig gut kann.
Ja, ich verliere auch, das finde ich auch ein bisschen, das ist was eine blöde Eigenschaft von mir, dass ich meine Familie und meine Freunde so krass anders behandle mit der Belastbarkeit durch halt mich. Also durch meine Emotionen, wie es mir geht und so, und dass das, je nachdem, ob das meine Freunde sind oder meine Familie, dass die das so anders zu spüren bekommen. Wo ich auch weiß selber, dass ich wahrscheinlich ziemlich oft sehr, sehr anstrengend bin und und wo es mich manchmal auch überrascht, dass ihr so ein Bild von mir habt, was halt vielleicht auch dann halt stimmt, ne? Aber weil ich halt so anders bin, eigentlich bei meinen Freunden oder sowas. Und ich glaube, ich habe da
also was meinst du jetzt genau, dass wenn du schlechte Laune hast, dass du zum Beispiel das uns sowas von spüren lässt?
Zum Beispiel.
Ja, und das machst du bei deinen Freunden nicht?
Na, oh Mann, da haben wir ja schon so oft drüber geredet. Nein, mache ich nicht.
Gar nicht?
Fast gar nicht.
Fast ja, aber gar nicht. Liegt das daran, dass du sozusagen hier so ein Safe Space hast und weißt, wir werden dann die Freundschaft nicht kündigen deswegen, ja, oder ungefähr. Ihr seid einfach immer da und bei den Freunden hast du eher die Angst, dass die dann sagen, ja nee, Nika ist mir viel zu anstrengend, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich mit dir zu treffen.
Ja.
Weil du eher Angst hast, deine Freunde verlieren zu können, wenn du so bitchig unterwegs bist.
Ja.
Okay.
Und deswegen tut mir das leid. Du musst jetzt gar nicht so lachen. Ich meine, das ist komplett ernst.
Ja, ich weiß. Das weiß ich zu schätzen.
Ja, das tut mir leid, dass das so ist. Und dadurch, dass ich meine eigenen Grenzen so sehr beschütze quasi, habe ich manchmal, verliere ich das aus den Augen, was andere Leute für Grenzen haben. Und es ist auch manchmal wichtig, seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen weiter hinten anzustellen, selbst wenn es gerade richtig scheiße ist für einen. Aber halt zu sehen, du bist nicht die einzige Person im Raum. Es gibt noch andere Leute, denen es deswegen auch schlecht geht. Und manchmal muss man halt ein bisschen die Arschkarte ziehen oder das halt wenigstens ein bisschen ausbalancieren, wie viel ich jetzt leiden darf, damit es der anderen Person besser geht und wie viel die andere Person leiden darf, damit es mir gut geht. Und das muss ich halt auch noch lernen. Und deswegen tut mir das leid, dass ich da vielleicht wegen mir, du vielleicht ein paar von deinen emotionalen Grenzen nicht so, ich halt nicht den Raum dafür gebe so richtig.
Das ist ein super Punkt und das können wir jetzt mal auf den Tisch packen. Wir hatten nämlich letztens eine Situation, da kannst du dich vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, aber du hast irgendwas gemacht, das war genau sowas wieder. Du hast dann irgendwie rumgepumpt und so weiter. Und da ich ja daran arbeite, zu merken, okay, das fühlt sich nicht gut an für mich und da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und das auch mal endlich verbalisieren darf und auch sagen darf, das fühlt sich für mich nicht gut an und so redest du nicht mit mir. Da habe ich dir mal so richtig Gegenwind gegeben, was wirklich sehr selten vorkommt. Und da hast du wirklich, wie soll man sagen, das war echt hart für mich, weil du hast... Anders als normalerweise, du bist normalerweise nie lange sauer oder beleidigt oder sowas und das weiß ich auch super zu schätzen an dir. Du kommst dann sofort wieder runter und sagst, ja, du, ja, tut mir leid und es war irgendwie blöd und so. Aber da ich dir zum ersten Mal so richtig oder sehr selten mal so richtig Gegenwind gegeben habe und gesagt, so nicht, so redest du nicht mit mir und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, da warst du richtig lange sauer auf mich.
Ein Tag
vielleicht. Ja, aber das ist für deine Verhältnisse richtig
aber
lange.
Aber das musst du auch aushalten dann.
Ja, ich weiß, aber das war so, dass ich gesagt habe, oh Mann, ey, jetzt habe ich mich ja schon mal durchgerungen, hier meine emotionale Grenze hochzuhalten und dann werde ich total abgestraft.
Aber daran muss ich mich auch anpassen. Da hast du gerade kein Verständnis für die Lage gehabt. Auch wenn das klingt jetzt voll dumm.
Wie war das denn aber, für dich, als ich da war das dann so,
na, neu erstmal. Ja. Hat mich erstmal genervt. Ich kann mich gar nicht mehr an die Situation erinnern. Ich weiß, dass es irgendwas war, wo ich relativ lange sauer war.
Ich weiß auch nicht mehr, was es war.
Ich weiß auch nicht mehr, was war. Bestimmt unwichtig. Und aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch halt sauer war und in dem Moment, ich glaube, das ist dieses Sauersein ist vielleicht auch einfach nur eine Reaktion darauf gewesen, auf dass es halt so neu ist und weißt du? Und dann darfst du auch nicht von mir erwarten, wenn du was Neues machst, dass ich reagiere wie immer, sondern
ja,
lass mich austarieren und dann halt gucken. Und sowas ist ja bis jetzt auch nicht nochmal vorgekommen.
Nee, und aber jetzt natürlich meine Frage wieder um mein schlechtes Gewissen, was ich dann ja zu Unrecht, aber weil ich meine Grenze gesetzt habe, dann trotzdem so ein ganz bisschen hatte.
Ja, das will ich ja auch in dem Moment erzählen, ja, dass du ein schlechtes Gewissen hast.
Hast du denn dann, als du dann nicht mehr sauer warst, dann irgendwie das eingesehen oder irgendwas?
Nö. Ich war einfach nicht mehr sauer. Ich sehe das immer irgendwie ein bisschen ein, aber es gibt jetzt nicht den Moment, wo ich zu dir zurückgehen würde und sagen würde, die meiste Zeit, wo ich mich entschuldige so richtig, ist es eigentlich mehr zweckmäßig, als so, dass ich halt wirklich mir viel Gedanken drüber gemacht habe. Ich check die Situation eigentlich von Anfang an, auch wenn ich im Falschen liege.
Ja.
Da kommt nicht für mich dieser, ah, ich lieg falsch Moment, sondern das ist dann in dem Moment einfach, ich weiß, ich bin gerade im Unrecht, aber ich will trotzdem sauer sein. Ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt hingehe,
natürlich.
Ja eben.
Ja, ja.
Und ich, bei mir geht's da, also und dann entschuldige ich mich einfach nur so, selbst wenn ich weiß, das, wofür ich mich entschuldige, ist richtig, aber diese Entschuldigung kommt nicht von Herzen, eben weil ich halt einfach trotzdem sauer bin. Ja, und ich habe halt auch gelernt, was ich auch selber ein bisschen kacke finde, wenn ich mich entschuldige, dann wird alles wieder gut, selbst wenn ich es nicht möchte.
Wenn du dich nicht entschuldigen möchtest eigentlich.
Ja, selbst wenn ich eigentlich das nicht einsehe und das gibt die Situation nur selten, aber dass ich halt wirklich denke, dass ich selber dann in dem Moment, also wenn ich mich entschuldige, dass ich dann selber in dem Moment zu Unrecht mich entschuldige und ich selber im Recht bin und nicht die andere Person, dass ich dann mich trotzdem entschuldige, einfach nur damit es vorbei ist. Und
aber ich finde, das ist reif, weil das ist nicht irgendwie,
ja,
man tut nicht so, als wenn was ist, was nicht ist, sondern ich finde, das ist was, man klärt die Luft einfach mit diesem magischen Satz sozusagen, es tut mir leid,
ja, der
oder sowas.
Kügere gibt nach.
Ja, und es ist ja auch immer, auch ein Satz, den ich sehr gerne mag, ist ja, willst du recht haben oder glücklich sein?
Ja.
Und dann einfach zu sagen, ach weißt du, ist auch egal.
Ja.
Und das ist ja so ein aber bisschen
das,
sowas, weißt
ja,
du?
Ist es auch, aber manchmal beschäftigt mich das dann doch mehr, als es sollte, dass ich halt nicht zu meiner eigenen Meinung gestanden habe, weil es halt einfach so nervig ist. Mit Leuten, aber Leute, die selber total meinungsstark sind und sich wirklich von nichts abbringen lassen. Ey, diese Leute können einen so nerven.
Bin ich das?
Nein, was das angeht, nicht. Bist du wirklich nicht. Von dir, also ich kann mich dir gerade, ich versuche mich in den Kopf zu rufen, wie du, wie du halt sagst, ja, okay, stimmt, du hast recht. Und das sagst du oft. Ja.
Ja, also ich würde sagen, das ist etwas, was, danke, dass du das sagst und das freut mich, weil das ist etwas, ein Trauma, was ich aus meiner Kindheit habe, was ich, glaube ich, gelernt habe zu alchemisieren oder wie sagt man es auf Deutsch, zu alchemize und zu alchemieren. Weil nämlich mein Vater war ja super streng und der hatte eine sehr klare Meinung von Dingen und die Meinung anderer Leute hat gar nicht gezählt und er hatte immer recht. Und man konnte sagen, was man will, und der hat noch nie in seinem Leben gesagt, also Entschuldigung, habe ich von dem noch nie gehört und du hast recht, so erst recht nicht.
Ja.
Und damals habe ich immer gesagt, ich möchte einfach, ich hasse das, dass man eben nicht auf Augenhöhe betrachtet wird, dass man mit der Person, mit den Erwachsenen nicht diskutieren kann.
Ja.
Und
ja,
dass man sich nicht austauschen kann über ein Problem. Es wurde halt sehr selten, also Kompromisse hat er schon irgendwie geschlossen, aber es war immer so, dass er dann den Kompromissvorschlag gemacht hat, aber das nicht aus einer Diskussion oder sowas zustande gekommen ist.
Das finde ich auch unfassbar wichtig, dass Eltern das machen.
Ja.
Also jetzt mal zu dem eigentlichen Thema des Podcasts, halt diese Ratschläge oder sowas. Das finde ich mega wichtig, dass es gemacht wird. Selbst wenn man nicht im Kopf hat, sich umstimmen zu lassen oder so.
Du meinst jetzt nicht Ratschlag, sondern Kompromiss?
Ja, nee. Ich meine als Ratschlag an Leute.
Ach so, ja, okay.
Dass man halt, dass man halt dem Kind auch Raum lässt, um halt zu zeigen, dass man auch über Sachen reden kann. Und ich finde das mega stark von dir und ich finde das super, dass du das halt überkommen hast quasi und es halt nicht dann weitergeführt hast oder sowas, was halt auch total wichtig ist, weil ja, aber auch nicht in zu viel.
Nein, weil aber ich denke, dass ich sozusagen, was mich ausmacht in meinem Erziehungsstil ist, dass ich keine keine, so wie soll man sagen, oberflächlichen Maximen hat. Mein Kind muss die und die Noten nach Hause bringen, mein Kind muss so und so aussehen und so weiter. Ich habe ganz grundsätzlich Maximen, wie Menschen sich verhalten
so grundethische.
Ja, grundethische Sachen, genau. Und alles drumherum, finde ich, ist Makulatur. Das ist irgendwie egal.
Kommt auch auf den Mensch an.
Ja,
und so.
Eben.
Ist ja bei mir und mir auch total anders.
Ja, absolut.
Und das finde ich auch, das macht ihr richtig gut.
Was?
So,
nicht gleich behandeln.
Ja, genau, sondern das so anzupassen auf die Kinder, auf die Bedürfnisse, auf den Grad, wie man mit den Leuten reden kann und sowas. Macht ihr super. Und das finde ich erst auch wichtig.
Aber machen wir das wirklich? Ich meine, kommt da nicht oft dieses, oh, voll ungerecht, die darf das und der darf das nicht oder was?
Ja, aber das ist ja was anderes. Da geht's jetzt um materielle Sachen oder sowas.
Naja, so die darf bis so und so lang wegbleiben und die so und so. Oder was meinst du?
Zwischen Neil und mir?
Ja.
Nein.
Was meinst du denn genau?
Na, ich meine einfach auf emotionaler Ebene anders reagieren. Auf Sachen. Und dass bei den anderen, andere Bedürfnisse, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht so ein richtig gutes Beispiel.
Naja, aber was ich sagen wollte, ist halt dieses, kann ich das und das machen und so weiter. Und wo jetzt zum Beispiel, ihr habt ja auch so einige Piercings und die meisten sind self-inflicted. Also die hätten
wir. Das stimmt überhaupt nicht.
Die hätten wir nicht erlaubt. Also, die habt ihr euch entweder selber gemacht oder die meisten von dir sind selbst gemacht. Das stimmt sehr wohl. Ja, und brauchst mir gar nichts
aber rauszustrecken. Du musst das nicht immer.
Nein, ich sag nur, also die hätten wir nicht erlaubt und so weiter, aber ich weiß noch, meine Schwester hat damals war sie auch schon 16, glaube ich, sich ein Nasenpiercing hat machen lassen und dann ist nach Hause gekommen und meine Eltern sind echt durchgedreht und die musste das rausmachen. Und da ist es so, dass ich dann auch immer ganz klar gesagt habe, du, ich finde das nicht gut und ich finde es auch nicht gut, dass du das gegen unseren Willen gemacht hast, aber letztendlich ist es dein Körper und du musst damit rumlaufen. Und das ist halt was, wo ich denke, das Kind wird davon nicht sterben, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich und letztendlich laufe ich jetzt nicht mit dem Nasenpiercing durch die Gegend, sondern eben das Kind und auch mit anderen Themen und da denke ich dann immer, also mir ist wichtiger, dass es mein Kind glücklich ist, dass es sich sicher fühlt, dass es aufgehoben ist und einfach ein emotional stabiler Mensch ist und so einfach. Weißt du, das ist mir wichtiger, als wie es rumläuft, ob es jetzt grüne Haare hat oder rote Haare.
Ist ja auch wichtig, sich auszuleben, sonst ist man halt...
Genau, aber das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz viele Eltern nicht verstehen. Also, wo ich ja dann jetzt eben gesagt, wie kannst du da so entspannt sein, wenn die sich von oben bis unten tätowiert? Ja, was soll ich machen?
Ja, eben.
Einmal das und wenn ich das verbiete, wird es halt wahrscheinlich noch schlimmer oder dann haut sie ab oder sonst irgendwas, ja?
Und ich bereue das, aber ich habe das ja jetzt auch nicht mehr gemacht. Also, wer weiß, wann ich sonst damit angefangen hätte oder keine Ahnung. Das macht es jetzt auch nicht. Und im Nachhinein kann man immer sagen, hätte ich doch das gemacht, hätte ich doch das gemacht. Außerdem finde ich, ganz ehrlich, können die Leute, die dir diese Ratschläge gesagt haben, die können auch überhaupt nichts sagen, weil die kein Kind in dieser Situation gehabt haben.
Nee.
Da kannst du so viel reden, wie du willst und so viel sagen, wie du willst.
Na klar.
Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Art von Verzweiflung und Hilflosigkeit da, die man dann erlebt. Ich glaube, dass...
Also ganz ehrlich, ich habe mich da nie verzweifelt und hilflos gefühlt. Ich habe halt einfach...
Das hast du aber schon gesagt.
Ja, aber nicht so, wie soll man sagen, es war halt so ein bisschen so ganz nüchtern betrachtet. Es war halt wirklich betrachtet, what are the odds, weißt du? Ich kann da nichts machen. Ich
hab's einfach, doch hilflos.
Ja, aber ich war ganz, das war neutral und nicht so, um
Akzeptanz.
Gottes Willen. So, ja, ich habe es total akzeptiert. Das war einfach so, okay, sie macht das und sie muss das machen und sie zieht's durch. Ich kann machen, was ich will. Warum soll ich dann da Widerstände in den Tag legen? Dann soll sie es machen.
Ja.
Also dann habe ich das einfach akzeptiert, die Situation, und bin da mitgegangen sozusagen, ja, und mit dem Flow mit. Und morgen hat ja, wie gesagt, Neil Geburtstag und Neil wünscht sich ein Bauchnabelpiercing. Und wir schenken ihr das auch, obwohl ich das eigentlich natürlich doof finde, aber mit 15 Bauchnabelpiercing, aber da denke ich auch, ja, mein Gott, weißt du, wenn sie das jetzt unbedingt
das
haben will.
Das würde sie sonst auch so machen, glaube ich.
Ja, eben, das kommt auch noch dazu. Und dann lieber in einer safen Umgebung und hygienisch und so weiter, als dass sie sich damit dann in einer semi-sterilen Nadel das da so selber durchsteht.
Das ist auch ein Kompromiss, den ihr eingeht mit ihr.
Ja,
quasi.
Absolut.
Das ist ja auch total wichtig.
Ja.
Ja, und auch überhaupt finde ich das einerseits auch wichtig zu sehen, dass sie das selber machen würde, ist ja, also obwohl ihr gesagt habt, dass ihr das nicht wollt, das klingt ja erstmal total negativ, aber an sich ist das ja, heißt das ja, dass sie so aufgewachsen ist, dass sie dann nicht erwarten muss, irgendwie rausgeworfen zu werden oder sowas. Wie jetzt vielleicht bei dir früher. Du hättest das ja niemals gemacht, oder?
Nee.
Selbst wenn du es gewollt hättest, ne?
Nee.
Weil, ja, und das finde ich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schön, dass sie sich das trauen kann und weiß, das wird schon nicht so schlimm sein, weil meine Eltern halt...
Ja, bei mir war es ja was ganz anderes. Ich habe ja vor meinem Vater Angst gehabt.
Ja, eben genau das meine ich ja. Genau das soll nicht sein.
Nein, natürlich
genau deswegen
nicht.
Ist das ja so schön auf eine gewisse Art und Weise, obwohl es ja auch eigentlich kacke ist, dass sie sich halt eurem Willen widersetzt, aber dass sie halt so wenig Angst davor hat, vor eurer Reaktion.
Hast du manchmal Angst vor uns?
Ich habe Angst vor eurer Enttäuschung, aber nicht Angst vor euch.
Also nicht vor unserer Repressalien oder sowas, sondern dass wir von dir enttäuscht sind.
Ja. Weil ich weiß, dass ihr, also ich habe nie Angst davor, abgestoßen zu werden, aber ich habe Angst davor halt, ja.
Aber halt jetzt im schulischen Sinne meinst du nicht, sondern was?
Generell.
Ach so.
Wenn ich irgendeine Sache mache, zum Beispiel, ich habe auch Piercings, die ich mir jetzt noch wünsche, ich hätte theoretisch das Geld, ich habe mir schon mal Piercings einfach so gestochen, aber ich will das jetzt nicht mehr einfach so machen, weil ich nicht will, dass ihr enttäuscht von mir seid. Oder dass, weil ich weiß, dass ihr das akzeptieren würdet, in Anführungszeichen, irgendwie habt ihr ja auch nicht, was du meintest, nicht so richtig eine Wahl. Aber ich will halt nicht, dass ihr enttäuscht von mir seid. Oder halt dieses, nicht enttäuscht, aber du weißt schon was, so sauer, traurig. Weil ich glaube, ich würde mich auch blöd fühlen, wenn meine Kinder einfach so du weißt schon.
Deine Wünsche
einfach
ignorieren.
Ignorieren, genau. Und halt das, was du gesagt hast, was gemacht wird.
Ja, das.
Und ihr seid nicht so autoritär mit dem.
Nee, aber das Interessante ist, ich habe mich gerade so gefragt, warum die meisten Eltern sowas nicht erlauben. Und ich kenne sehr viele Leute, die das nicht erlauben, weil das, was so ein bisschen, also früher vor allen Dingen in die Richtung geht, was sollen denn die Nachbarn denken? Und ich will nicht, dass du so rumläufst wie so ein Penner und so.
Ist es bei euch so?
Nein, aber das ist bei einigen so, weißt ja. du, dass sie nicht wollen, dass die Kinder dann so aussehen. Ja, oder dass andere Leute dann komisch über die reden oder sonst etwas, ja?
Ja.
Und also ganz ehrlich, über euch haben viele Leute sehr komisch
ja,
geredet.
Ja, natürlich.
Ja, oh Gott, da haben wir Nike schon wieder gesehen, wie sieht die denn aus und so weiter und so, ne? Aber das ist mir, also das ist mir wirklich vollkommen am Hintern vorbeigegangen. Aber die Motivation, weswegen ich das nicht machen will, dass ihr das jetzt macht, ist eigentlich das, die Betonung auf dem Wort jetzt. Weil, wie du ja selber jetzt erfahren hast, mit 13 sich zu tätowieren selbst.
Aber das ist auch nochmal was anderes.
Ja, aber das ist was, wo ich dann denke, man ist noch zu jung, Dinge, die fürs ganze Leben ja. man hat, jetzt schon zu entscheiden. Weil du weißt das ja selber, die Moden wechseln alle ein paar Monate. Du findest morgen eine Hose schön, die du übermorgen dann schon wieder scheiße findest. Ich hingegen trage, hier diese Hose ist das beste Beispiel, die trage ich so lange, bis die so durchlöchert sind, dass ich die nicht mal mehr im Garten tragen kann. Die trage ich dann 15 Jahre oder sowas, eine Hose. Aber deine Hosen trägst du vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Ne?
Ja.
Und das ist einfach das, wo ich dann denke, ich möchte dich davor bewahren, einfach Dinge jetzt schon zu entscheiden, die du hast, bis du stirbst.
Ja.
Piercings ist
was anderes.
Ja, größtenteils, ja. Genau. Aber da in deiner Lippe da dieses...
Das sieht man fast gar nicht. Das fällt niemanden auf.
Ja, gut, ich sehe das natürlich.
Ja, weil du auch weißt, dass ich das hatte. Das fällt wirklich niemanden auf. Ja, ich weiß schon, was ihr meint. Und das mit den Tattoos ist ja auch ein Extrembeispiel. Das ist ja bei niemanden so. Ein von 1000 Kindern gefühlt. Also...
Aber bei deiner Peergroup damals...
Ja, aber das sind ja auch genau diese einen von 1000 Kindern naja. Alle. Also das kannst du ja gar nicht irgendwie sagen. Und da denke ich mir, selbst wenn, dann ist es halt so. Dann habe ich halt diese Lesson, die ich gemacht haben muss anscheinend. Und dann, ja, dann bereue ich es halt. Dann laser ich mich halt mit 18 das alles weg, aber dann ist das halt so. Ist ja auch irgendwie ein Teil von meinem Leben.
Ja, natürlich. Und ich denke dann auch, weißt du, das ist einfach was, so rede ich mir das dann quasi auch schön, wo ich dann irgendwie denke, das ist einfach ein Teil deiner Lebenserfahrung, da musst du jetzt durch und damit musst du dann auch leben und damit musst du dann auch klarkommen dann einfach.
Genau.
Auch wenn du noch ein kleiner Scheißer warst, als du das gemacht hast.
Ja, ne? Eben. Und da lernt man ja auch was draus.
Ja,
also ich jedenfalls.
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon, wir könnten jetzt noch ewig weiterquatschen, wie ihr ja. merkt. Uns gehen die Themen nie aus. Und es ist einfach immer total schön, mit Nike zu reden. Und
kann
einfach,
ich mal zurückgehen?
Auch danke. Und immer diese, ja, einfach so im Herzen zu bewegen, sich auszutauschen und so, das ist einfach immer schön und macht Spaß. Also vielen, vielen lieben Dank, Nike, dass du dich auch so geöffnet hast wieder mal. Und
ich danke dir.
Dass wir vielleicht hoffentlich euch ein paar Impulse geben konnten, wenn ihr mal struggelt mit euren Teenies oder euren Kindern und denkt, ach, ich mache alles falsch und so. Und grundsätzlich hat ja auch meine Heilpraktikerin immer gesagt, ihr macht nie was falsch, sondern es ist ja alles gewählt so und ihr macht nie Fehler, denn es soll alles so sein und es ist für das Learning von dir, euch und eurem Kind einfach wichtig und in diesem Sinne machen wir jetzt Schluss.
Ja.
Und ja, also vielen Dank nochmal und es war mir eine Freude und es wird mir bestimmt auch. Nicht das letzte Mal sein.
Hoffentlich nicht.
Macht's ganz gut, ihr Lieben und bis ganz bald.
Tschüss.
Ciao.
Wenn diese Episode dich bereichert hat, dann bitte teile sie, sende sie an jemanden, dem das helfen könnte zu heilen oder eine neue Perspektive zu schaffen im Leben. Bitte tag mich beim Teilen, was du gelernt hast in der Episode oder was du besonders toll fandst. Gerne auf Instagram @dr.b.judith. Und schicke mir gerne per DM auf Instagram Fragen, die du möglicherweise hast oder gib mir Feedback. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir. Tausend Dank für deinen Support. Abonniere gerne diesen Podcast. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.